dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt, ich hab verfickt nochmal kein Geld, kein Moos, keine Knete.
Lora.ch.
Wir glauben fest daran, dass Feminismus alles ändern kann. Wir verschönern diese Welt, Radio für alle und uns selbst. Oh, wir glauben fest daran, dass Feminismus alles ändern kann. Wir verschönern diese Welt, Radio für alle und uns selbst.
Liebe Lora-Zuhörerinnen, wir kommen nun zum nächsten Abschnitt unseres Spezialprogramms vom 8. März. Femiluchas Decolonial, Antifa, Antipatriarchal. Jetzt ein kleiner Input zu feministischen Kämpfen in der sudanesischen Revolution. Genau, ich bin zusammen mit Lina und wir möchten gerne zunächst kurz ein paar Hintergrundinformationen und Entwicklungen der aktuellen Revolution geben und danach kurz etwas zur aktuellen Situation jetzt und etwas über die Gesetze und Machtstrukturen der Gesellschaft, die gezielt Frauen unterdrücken und die Forderungen der Menschen. Genau, Lina, willst du noch kurz etwas sagen oder dich vorstellen?
Hallo Nada, hier ist Lina von der Ferne. Ja, ich begrüße alle Frauen an diesem Tag und möchte alle einfach sehr viel Kraft und Mut und Liebe mitgeben auf der täglichen Kampf, auf die guten Seiten, die schlechten Seiten und meine Dankbarkeit zeigen.
Oh, so schön, Lina. Danke für die schönen Worte. Gut, ja, dann fangen wir doch mal an. Wir haben jetzt kurz, bevor wir angefangen haben, einen Song gehört von Raida, eine Ode zur sudanesischen Revolution. Es ist aus den Anfängen der Aufstände. Und wir werden auch noch im Verlauf von unserem Gespräch noch weitere Songs hören. So. Genau, wie ihr es vielleicht schon wisst, schon lange vor der aktuellen Revolution haben sich Frauen am Widerstand in Sudans moderne Geschichte sozusagen beteiligt. Antiimperialistische Kämpfe gegen die britische Kolonisation bis zum Militärputsch in 1989, der Omar al-Bashir an die Macht brachte. Während diesen 30 Jahren seiner Regierung kämpften die Frauen weiter gegen die Unterdrückung seiner Diktatur, indem sie sich Gewerkschaften, Berufsverbänden und Studentengruppen, NGOs engagiert haben und im Laufe der Jahre verschiedene Initiativen gegründet haben. Es ist also nicht neu. Schon lange setzen sich auch Sicherheitskräfte gezielt verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen ein, um sie zu unterdrücken und ihre Teilhabe an der Gesellschaft einzuschränken. Auch mit einem islamistischen Gedankengut. Genau, und auch der Einsatz von Vergewaltigung als Kriegswaffe im Darfur-Konflikt zum Beispiel durch die Janjaweed-Milizen und die sudanesische Regierung ist auch ein Beispiel für eine Strategie des Terrors, die zur Erlangung der Macht eingesetzt wird, bis heute noch. Vor allem arme Frauen und Mädchen, Binnenvertriebene, Geflüchtete und Menschen, die in bewaffneten Konflikten leben, sind nach wie vor am stärksten durch diese organisierte Gewalt gefährdet. Und obwohl es ziemlich schwierig ist, die kumulative Geschichte des Widerstands auf einzelne Ereignisse oder Orte zurückzuführen, wird der Funke der aktuellen Revolution vom Dezember 2018 weitgehend den Protesten in der Stadt Atbara zugeschrieben. Es ist eine historische Stadt militanter Arbeiter- und antiimperialistischer Bewegungen. Die symbolische Verbrennung dort des Hauptquartiers der regierenden Nationalen Kongresspartei war eine Reaktion auf die sich verschlechternde Wirtschaftslage und die stetig steigenden Brotpreise als Folge von jahrelanger Misswirtschaft, Verarmung, Ausbeutung und endlosen Konflikten. Was anfangs eine Reihe von Protesten begann, entwickelte sich schnell zu einer Massenbewegung, die eine stabile Koordination und klare Forderungen erforderte. Die auch im rohen und kraftvollen Slogan «Das gut bös, just fall» zusammengefasst wurden. Desillusioniert von Zyklen von Militärregierungen, immer wiederkehrende Reformen und symbolischen Wechselstaatsfiguren war es ein klarer Aufruf, das gesamte Regime und die bestehenden Systeme zu stürzen. Es herrscht eine allgemeine Verlagerung hin zu einer Dezentralisierung über die Hauptstadt hinaus, Khartoum, und zu flexibleren Organisationsformen, die es damals nicht so gab. Durch das Fehlen jeglicher Repräsentation in bestehenden Oppositionsgruppen und den unbeirrbaren Wunsch nach Selbstbestimmung kultivierte und verwaltete die Revolution auch ein gewisses Gefühl der Spontanität. Und Spontanität darf hier nicht als politische Unreife verstanden werden. So. Eigentlich ganz im Gegenteil, denn die Massen oder die Menschen waren fortschrittlicher als die existierenden Parteien. Und zu lange hatte das Volk die leeren Parteiparolen, das Elite-Denken oder das elitäre Denken und deren ausgrenzenden Politik ertragen. Die revolutionärste Organisationsform, die sich daraus herauskristallisiert hat, aus diesen Massenbewegungen, sind die Widerstandskomitees, die Resistance Committees. Das sind Basisorganisationen, von denen einige bereits in den 90er Jahren entstanden sind. Genau, und mit den Aufständen dann haben sie sich dezentral im ganzen Land ausgedehnt. Und an vorderster Front waren, wie üblich, die Arbeiterklasse, Künstlerinnen, die Rastas mit Dreadlocks, also die gegenkulturelle Jugend, marginalisierte Personen, Menschen, die von den brutalen Strukturen, die ihre Realität prägen, entbehrlich gemacht und rücksichtslos zurückgelassen werden. Genau, und diese Widerstandskomitees haben sich dann instinktiv zu Netzwerken gegenseitiger Hilfe ausgebreitet, die ihre Viertel und ihre sozioökonomischen Bedürfnisse, also die auf ihre eigenen Viertel und deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unter dem Slogan «Hanab Nihu», wir werden das Land gemeinsam aufbauen. Ja, und dafür ein schönes und kraftvolles Beispiel dafür war dann das transformative Lager vor dem Zentralkommando der sudanesischen Streitkräfte in der Hauptstadt. Am 16. April 2019, also einige Monate nach den Anfängen der Aufstände, stürmten die Menschen das militärische Hauptquartier und schafften es, das gesamte Gelände rundherum zu besetzen. 2 Monate lang machten Demonstrantinnen aus dem ganzen Land, manche Quellen zählten zeitweise 2 Millionen und mehr, eine tiefgreifende Erfahrung, die zu einem entscheidenden Moment des revolutionären Prozesses selbst wurde. Innerhalb weniger Wochen entstand hinter Barrikaden eine experimentelle Kommune, die der instinktiven Vorstellungskraft der Menschen entsprang. Rundherum gab es Einlasskontrollen aus Sicherheitsgründen von Volunteers. Und dann, als man dann reinkam, standen sofort unbeaufsichtigte Töpfe mit Geld, auf denen stand «Gib, wenn du hast und nimm, wenn du brauchst». Standen herum. Es gab eine große Bühne für Ankündigungen und Konzerte, Sprecherecken für politische Diskussionen, ein System zur Abfallbeseitigung, medizinische Zelte und sogar eine Schule für obdachlose Kinder, juristische Beratung und Stellungnahmen zur Situation, sowie eine Bibliothek mit Büchern, die zuvor verboten waren, also staatskritische Bücher. Genau, die Menschen kamen zusammen in kompletter Ablehnung der sudanesischen Bourgeoisie und der islamistischen Elite. Die Organisation und die Aktivitäten dieses Sitzstreiks ermöglichten eine radikal andere Lebensweise oder Lebensweisen und neue Horizonte für egalitäre und demokratische Modelle. Und das bot eine Grundlage für eine soziale Revolution, die über die politische oder strategische Instrumentalisierung des Sitzstreiks hinausgeht. Genau, und kurz nach der Ausrufung des Sitzstreiks, bereits am 11. April, wurde al-Bashir durch einen Militärputsch von Generälen, die sich auf die Seite der Revolution stellten und anderen Kräften, die ihn einfach als Kollateralschaden fallen ließen, wurde er gestürzt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Lina, aber ich erinnere mich an einen, es war sehr bittersweet, also ein bittersüßer Moment, würde ich sagen, als wir sahen, wie das Gesicht unsaglicher Grausamkeiten wie Völkermord und weiteren sogenannten Verbrechen gegen die Menschheit durch diese kollektive Anstrengungen und Opfer jenseits aller Vorstellungskraft zu Fall gebracht wurde, wohl wissend, dass weitere Gesichter eigentlich schon lange für genau diesen Moment bereit standen. Also dass man wusste, der Kampf ist nicht vorbei. Aber es war trotzdem sehr emotional, das Gesicht fallen zu sehen. Wie hast du das empfunden, Lina?
Ja, das war sehr emotional, wie du sagst, aber es war auch wie eine wie sagt man, geraubt zu werden. Ja, wir haben den Ziel nicht erreicht. Bei uns wurde etwas gestohlen.
Ja. Ja, du sagst, dass man fühlt sich schon auch beraubt, weil ja, es sind so viele Kämpfe dahinter, so viele Opfer, die gebracht wurden über 30 Jahre hinweg und dann, ja,
damit genau, es einem dann kommen auch die, also das waren einfach die Gesichter hinter den Kulissen, die dann einfach im Vorschein kamen. Und es war nie wirklich ein Vertrauen da, dass die etwas liefern würden in Richtung Demokratie,
genau.
Gleichberechtigung oder einfach Gerechtigkeit, Menschenrechtsrespekt oder auch Aufhebung der diskriminierenden Gesetze im Sudan, also diskriminierend gegen Menschen und Marginalisierten.
Ja, genau. Ja. Ja, und wie bereits erwähnt, ging das Lager dann doch also unbeirrt weiter, genau, weil wie wir jetzt ein bisschen angesprochen haben, man wusste, was auf dem Spiel stand. Und aus dem Slogan Just Fall oder einfach Falle einfach wurde If it falls or it doesn't, we're staying. Also wir bleiben trotzdem. Wir wissen, dass ob jetzt Omar al-Bashir noch an der Macht ist oder nicht, oder das Gesicht weiterhin sein wird oder nicht, wir wissen, wir bleiben, weil wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir ankommen möchten. Wir wissen auch nicht, ob wir überhaupt jemals ankommen, aber wir machen weiter so. Und das war eigentlich ein Akt der gegenseitigen Fürsorge und der Politisierung, der die etablierten Strukturen und den Staat selbst bedrohte. Das wurde allen bewusst und die Antwort kam dann sehr schnell. In den frühen Morgenstunden des 3. Juni 2019 verübten, also zwei Monate später, verübten die Sicherheitskräfte ein regelrechtes Massaker. Sie verbrannten die Zelte, in diesem Sitzstreik oder dieser Kommune nieder, vergewaltigten DemonstrantInnen, griffen medizinisches Personal an, verhinderten jegliche Hilfslieferungen und warfen sogar Leichen in den Nil. Viele wurden auch bis jetzt noch nicht gefunden. Also der 3. Juni markierte einen entscheidenden Wendepunkt. So. Die offizielle Opposition oder die Koalition Forces of Freedom of Change verhandelten dann danach ziemlich schnell mit den Sicherheitskräften, stimmten der Bildung einer zivil-militärischen Übergangsregierung zu und unterzeichneten schließlich eine neue Verfassung im August 2019. Genau, viele Menschen auf der Straße und am Rande der Gesellschaft sahen in der Vereinbarung über die Teilung der Macht und, oder die, der Realpolitik der Forces of Freedom of Change einen Verrat an ihren Forderungen und erbrachten Opfern an. Und für sie bedeutete das eigentlich eine Fortsetzung des Status quo, dass eine kleine, fast ausschließlich aus Männern bestehende Elite in Khartoum, in der Hauptstadt, ihre Position sichert. Ja, und trotz ihrer sichtbaren Rolle in der Revolution wurden Frauen in diesem formellen politischen Prozess und danach auch weitgehend ausgeklammert. Bei den Verhandlungen zwischen den Forces of Freedom of Change und dem Militärrat, zu diesem Zeitpunkt de facto das Land regierte, auch bis heute sozusagen, waren nur zwei Frauen anwesend. Also die Demonstrantinnen und Frauenrechterinnen waren enttäuscht vom Versuch, sie von einem wichtigen historischen Moment und der Chance für Veränderung auszuschließen, systemisch wieder auszuschließen. Und sie protestierten natürlich weiterhin gegen die vorherrschende patriarchalische Mentalität mit Slogans wie ihr dankt uns bei den Demonstrationen und vergesst uns bei den Verhandlungen. Und das ist auch nichts Neues. Sudan hat mehrere Aufstände nach ihrer Unabhängigkeit von der britischen Kolonie mehrere Aufstände erlebt und zwei erfolgreiche Revolutionen, wo die Frauen auch an vorderster Front waren und sobald die Regierung gestürzt wurde, auf die Seite gedrängt wurden. Genau. Und ja, also in der darauffolgenden Übergangszeit wurden zwar mehrere Komitees gegründet und einen Übergang in die Demokratie ermöglichen sollten. Einige Gesetze, die auch spezifisch zur Unterdrückung von Frauen standen, wurden allmählich gestrichen. Doch was auch immer an Erfolgen erzielt wurde, war nur von kurzer Dauer, denn bereits im Oktober 2021 verübte der Militärrat der Übergangsregierung einen Putsch, noch bevor es zur verabredeten Übergabe an die Zivilisten kommen konnte. Die Menschen nahmen sich sofort wieder die Straßen und protestieren seither unermüdlich. Es heißt «No legitimation, no partnership, no negotiation» mit dem Militär. Also keine Legitimierung, keine Zusammenarbeit und keine Negotiation, keine Verhandlungen mit dem Militär. Genau, seither gibt es auch wöchentliches Programm mit Protesten, Nachtwachen, öffentlichen Reden und Workshops, Besuche an Familien von Verstorbenen und so weiter. Ich glaube, dass wir dieses Mal stärker sind, weil wir uns auf niemanden verlassen, außer auf die Menschen, die sich von unten organisieren. Diese Bewegung hat also keine Farbe, kein Bündnis mit irgendeiner politischen Partei oder Macht. Es sind Menschen auf der Straße, die für Gerechtigkeit für ihre Brüder und ihre Schwester kämpfen, die mit ihnen auf dem Feld gestorben sind, sagt ein Mitglied der Resistance Committees. Aber auch die Repression geht weiter. Im Dezember kam es zu sexualisierter Gewalt und Übergriffen von Seiten der Sicherheitskräften gegen Frauen, Demonstrantinnen, um sie davon abzuschrecken, sich weiterhin an den Protesten und der allgemeinen Bewegung zu beteiligen. Mit der Absicht, also die Frauen zu brechen sozusagen, und mit der Gewissheit, dass die noch bestehenden patriarchalen Machtverhältnisse dazu führen werden, dass viele Familien ihre Töchter und Frauen nicht mehr auf die Straße lassen werden. Daher kommt auch der Slogan, den wir heute früh im feministischen Wecker gehört haben. Mabiek Sirouk, sie werden dich nicht brechen. Genau. Lina, willst du noch etwas anfügen? Ich glaube, das war mal so ein bisschen Hintergrund und Kontext meiner Seite.
Ja, das ist total so. Also die ganze Zeit, also ich habe im Kopf, dass es alles in Damasin gestartet hat, mhm, und Studentinnen und, okay, Studenten. Aber das zeigt einfach damals als auch jetzt noch ein bisschen, sind Informationen und Mitteilungen die nicht aus dem Zentrum des Sudans, also Hauptstadt, stadtnähe liegende Provinzen, kommen die Informationen gar nicht oder sehr verspätet. Einfach infrastrukturmäßig und auch so vom Finanziellen her, die sind viel schlechter gelegen als die Menschen im Zentrum Sudans. Und die Proteste haben nie aufgehört. Also es gab immer wieder Verletzungen der Menschenrechte, immer wieder Verhaftungen oder einfach Belästigungen. Aber es ging nie still. Also die Menschen haben weitergekämpft. Die haben manchmal nicht so erkannt, hey, was geht hier ab? Was heißt das, wenn die Parteien, die diese Abmachungen einfach unterschrieben haben, was bedeutet das wirklich? Es sieht nicht so als die Förderungen der Revolution, der Aufstand. Aber was heißt das für uns? Und langsam sind die Menschen auf der Straße, die jungen Menschen, junge Frauen und Männer, einfach gewachsen in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer auch und Aktivismus und einfach Förderung die Punkte, die die Revolution da als Basis für überhaupt einen Erfolg gesetzt haben.
Genau. Ja, das stimmt. Wie du sagst, es hat nicht aufgehört. Aber ja, genau, auch kurz etwas zu den Anfängen. Ich habe auch Verschiedenes, entweder ist es der Masin oder Atbara oder sonst wo, aber ich glaube auch, dass das mit Atbara, wie erwähnt, das ist eine historische Stadt militanter Arbeitsbewegungen und anti-imperiale Bewegungen. Ich glaube, vielleicht passt das auch ein bisschen in ein Narrativ, weil oftmals brauchen Revolutionen auch so ein Narrativ. Genau, fast schon ein bisschen romantisiert, aber wie du sagst, es ist auch nicht ganz nur, es ist nicht ganz klar, und sobald wir aus Kämpfen außerhalb der Hauptstadt sprechen, wird es immer schwieriger, genaue Informationen zu bekommen. Was sich aber auch geändert hat, vor allem auch mit den Bemühungen der Resistance Committees, die sich eigentlich durch das ganze Land strecken und sich bemühen, dezentralisiert zu arbeiten und genau das zu verhindern.
Ja, Also wir sind weitergekommen. Also am Anfang hieß es Sultan Mar'a Aura, das heißt, die Stimme der Frau ist quasi Schande. Die sollen die nicht erheben einfach in die Öffentlichkeit. Und da wurde das umgetauft, Sultan Mar'a Saura. Die Stimme der Frau ist Revolution.
Genau.
So sind sie einfach immer stärker und immer mehr in geografischen Kreisen und auch Schichten ist das aufgegangen. Die Menschen haben sich zusammengetan und Mut auch in das Vertrauen, weil es gab auch Vertrauensmangel.
Ja.
Also man wusste nicht, kannst du die nächste Person vertrauen, geht sie mit dir hoch? Einfach die Revolutionsweg oder ist es einfach ein Spion oder sind das Sicherheitskräfte oder Geheimdienste oder was immer, die einfach einem dann einem wirklich Schaden tun würden und danach ist unklar, was passiert mit der Revolution. Aber langsam haben die Menschen wirklich das Mut gefasst und zusammengetan und auch gelernt, wer ist vertrauenswürdig oder
genau. Genau. Ja, wie ihr hört, also die 30 Jahre unter Umar al-Bashir sind nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen. Das war eine der schlimmsten Zeiten, was so die Repression betrifft und auch das und ja auch die Verbreitung des islamistischen Gedankenguts. Gut, dann würde ich sagen, hören wir doch jetzt noch mal ein kurzes Lied und dann gehen wir weiter zur aktuellen Situation, Lina. Was meinst du?
Ja, sehr gerne.
Okay, super.
ما راجعني ليا مطالب ما راجعني ليا مطالب جيبوا حكومة الحكم المدني دم الكوز الكتل الطالب الناس مرقوا وقفوا في وش المدفع ثوار هدفوا قالوا نحن ما بنرجع بناتنا قدام كل موكب يطلع ثوار أحرار لحكم العسكر ما بنخضع It's really simple, all we want is freedom No violence and brutality We fight together and we march together To make our dream a reality It's really simple, all we want is justice No violence and brutality We fight together and we march together for peace and equality. ما راجعنا ليا مطالب. ما راجعنا ليا مطالب. جيبوا حكومة الحكم المدني.
Lina erzählt uns jetzt ein bisschen etwas zur aktuellen Situation und den Gesetzen. Den Gesetzen, die spezifisch Frauen unterdrücken oder sie spezifisch betreffen.
Ja, das ist ein tolles Lied. Das spiegelt wieder auch die einfach die Entschlossenheit der revolutionären Frauen und Männer. Ich habe Forderungen, ich kehre nicht um oder ich gehe nicht zurück oder ich gebe nicht auf. Und wir haben ein massives Problem mit der Dokumentation von die Frauenbewegung, die Frauenkämpfe, ihre Beteiligungen in einfach Förderungen von Menschenrechte, Aufrechterhaltung oder gegen die Kolonialismus und so. Also es ist nicht ein sudanspezifisches Problem, aber im Sudan ist es noch mehr einige Stufen noch schlimmer. Ich wollte nur kurz etwas dazu sagen, dass es ist viel, das verwischt wurde oder einfach vergessen gegangen wurde. Das wird eine schöne Arbeit, das Kämpfe in der Vergangenheit mit den Kämpfen jetzt von den jungen Frauen einfach verbunden werden, dass beide Seiten sich kennenlernen, die Generationen einfach so sich verknüpfen. Mhm. Es gab der Kampf gegen Kolonialismus gab es viele Frauen. Wir haben einfach nur einige Beispiele, die uns überliefert sind. Wir haben zum Beispiel Mandy, die Tochter des Sultans Ajabna in den Nubbenbergen. Sie hat gegen die britische Kolonialismus gekämpft. Wir haben Nihera Bidambut, hat sie auch mit ihren Informationen und Motivationslieder und Kämpflieder einfach die Menschen sehr in den Kämpfen Unterstützung, Mut gegeben. Wir haben auch Rabhal Kinani zum Beispiel, 1922 bis 1924 gab es eine White League Bewegung in Sudan, also gegen den Kolonialismus. Dabei waren auch die Frauen von Offizieren beteiligt. Das war ein Aufstand oder Revolution der Offiziere im Kolonialarmee. Die Frauen haben sehr viel organisiert im Hintergrund. Als der Ehemann einer der Frauen verhaftet wurde, hat sie dann in den Kampf gezogen und hat eine Demonstration also sie war an der Front und hat sie einfach so ging vorne. Daraus kam auch ein sehr berühmtes Lied, das über diese Kämpferin spricht, aber auch über das Sudan als Metaphor. Mhm. Und das ist Azza fi Hawak.
Das sollten wir vielleicht später auch noch hören.
Genau, das ist wunderbar. Ja. Genau. Also es gab immer wieder, also da hat man die Hinweise, aber eine richtige Dokumentation wurde verwischt. Ja. Und diese Kämpfe gingen weiter. Viele Frauen haben sich organisiert. Auch die Kolonialmächte haben einfach nicht viel Spielraum für den Frauen gegeben. Sie dürften nur zwei Arbeitsarten ausüben. Also das war einfach entweder Krankenpflege oder Pädagogik. Und es gab viele, viele Beschränkungen, die einfach die Traditionen von einigen Völkern des Sudans aberkannt. Mhm. Zugunsten von einer patriarchalischen Lebensführung.
Genau.
Die Kämpfe für die Unabhängigkeit ging mit viel, viel Organisation von Frauen in den 40er Jahren und so. So sind auch solche Organisationen entstanden wie die Al-Ittihad al-Nisa'i Sudani, das ist die sudanesische Frauenunion.
Die es bis heute noch gibt, oder?
Die gibt es bis heute. Die haben sich organisiert, aber offiziell war es 1952, dass die sich gegründet haben. Die haben auch ein Magazin, also eine Zeitschrift auch herausgegeben. Ich glaube seit 1954 oder 55, bin ich ganz sicher. Die heißt Sot al-Mar'a, die Stimme der Frau. Und die war entscheidend und maßgebend in die weiteren Kämpfe danach. Die haben einfach ganz zentral das Leben der sudanesischen Frau. Es war auch die Frauen, also sudanesische Frauen Union, die sehr viel Druck hinter den Kulissen geübt hat, dass sie in das Herstellung oder ich sag mal die neue Konstitution nach der Abhängigkeit, die hatten eine Frau, die haben so viel Druck gemacht, dass eine Frau wurde dann doch in diese Gruppe, die die Konstitution dann erarbeitet hat, reinkäme. Sie haben immer wieder in Umwegen gemacht, also weil die patriarchale Strukturen, die traditionelle patriarchalen Strukturen plus